Nun gibt es eine Arbeitsteilung im Geldsystem. Ich erwähnte die Zentralbank. Die Zentralbank ist zuständig dafür, das Geld auszugeben. Die bestimmt das Volumen, den Gesamtumfang der Geldmenge, will sie bestimmen. Ist ihre Aufgabe, ob sie das immer kann, ist eine andere Frage. Sie ist zuständig dafür, den Gesamtumfang des Geldes in einer Wirtschaft zu bestimmen. Ich rede jetzt erstmal von einer nationalen Wirtschaft. Über die internationale Wirtschaft reden wir dann hinterher, wenn wir das erstmal drin haben. Der Umfang, die Gesamtmenge des in einer Wirtschaft umlaufenden Geldes wird von der Zentralbank gesteuert, soll von der Zentralbank gesteuert werden. Und der zweite Pol diese Arbeitsteilung besteht darin, dass dann das Geld, was in die Wirtschaft kommt, über den zweiten Teil, nämlich die Geschäftsbanken, verteilt wird an die Orte, an denen dieses Geld am effizientesten, in Anführungszeichen, genutzt wird. Es gibt also eine Arbeitsteilung. Die Zentralbank ist zuständig für den Umfang des Geldes und der Geschäftsbankensektor, das sind alle Banken außer der Zentralbank, der ist zuständig für die Verteilung, für die Platzierung des Geldes in einer Wirtschaft. Wobei, wenn die Geschäftsbanken private Banken sind, was nicht notwendigerweise so sein muss, sie das in der Regel dann nach Renditekriterien tun würden. Sie geben das Geld, sie verleihen das Geld dahin und geben das Geld dahin, wo sie die höchste Rendite dabei erzielen. Man kann aber auch sagen, das Geld muss nach Prinzipien sozusagen des Gemeinwohls in der Wirtschaft untergebracht werden. Die Sparkassen müssen besonders versorgt werden, auch wenn die Rendite da nicht besonders groß ist, weil das ein öffentlicher Auftrag ist, weil das ein öffentliches Gut ist. Könnte man auch machen, hat es auch gegeben, ist zum Teil beispielsweise in der Bundesrepublik heute noch so. Aber das ist eine Frage der politischen Kontroverse, der politischen Festsetzung, wie, nach welchen Prinzipien Geld in den Geschäftsbankensektor gegeben werden soll und wie, nach welchen Prinzipien der Geschäftsbankensektor das Geld dann verteilt. So viel zum Geldsystem. Neben dem Geldsystem gibt es dann das Kreditsystem. Und das ist die Basis für unsere Finanzsysteme und für die Probleme, die die Finanzsysteme mit sich bringen. Zweiter Punkt, also Geld und Kredit. Das Verhältnis zwischen Geld und Kredit ist so zu bestimmen oder es kommt so zustande, dass wenn eine Bank beispielsweise von der Zentralbank Geld kriegt, um dies in der Wirtschaft zirkulieren zu lassen, diese Bank dieses Geld in der Regel dann als Kredit an jemanden verleiht. Das ist die Aufgabe einer Bank, Geld zu verleihen, Kredite zu geben. Und dieser jemand, ein Unternehmen beispielsweise, der einen Kredit zur Finanzierung einer Investition haben will, dieser kriegt das Geld auf sein Konto bei einer Bank gutgeschrieben, kauft damit Maschinen, zahlt diesen Kauf sozusagen, indem er das Geld an seinen Lieferanten auf dessen Konto an einer anderen Bank überweist. Da ist kein Bargeld geflossen, da ist aber wohl eine Bankeinlage, die zunächst einmal da war, als Kreditbasis verwendet worden für einen Kunden, der da damit gezahlt hat. Und das Geld ist dann auf einer anderen Bank angekommen. Und diese andere Bank kann dieses bei ihr angekommene Geld nun wieder dazu verwenden, damit Kredite an Dritte zu vergeben, die damit Zahlungsvorgänge tätigen. Da kommen dann wieder bei anderen Banken als Einlagen an auf dem Konto und damit auf dieser Basis von Einlagen können dann wieder Kredite vergeben werden. So kann durch einen einmaligen Akt des Hereingebens von Zentralbankgeld, nennt man das dann auch, von Geld von der Zentralbank an eine Bank, kann eine ganze Kreditkette in Gang gesetzt werden, dass Banken auf dieser Basis Kredite vergeben, die irgendwo anders ankommen und die Banken, wo es ankommt, die vergeben dann wieder Kredite an Dritte und Vierte und Fünfte. Es kommen also ganze Kreditketten zustande, sodass das Geld, was tatsächlich hinterher als Kreditgeld, als Geld, verliehenes Geld mit dem Zahlungsvorgänge gemacht werden, ein Vielfaches des Betrages ist, der ursprünglich als Bargeld in das System hineingegeben wird. Man spricht dabei auch von Giralgeld oder Buchgeld. Das ist kein Geld, sozusagen, was in Banknoten vorhanden ist oder in Münzen vorhanden ist, sondern das sind Buchungsvorgänge, mit denen Ansprüche, Zahlungsansprüche beglichen oder hervorgerufen werden. Das muss man verstehen, um sozusagen das moderne Geldsystem im Kopf zu haben, richtig zu begreifen. Das moderne Geldsystem ist im Wesentlichen Kreditsystem. Ich will das an einer Zahlenbeispiel deutlich machen. In der Europäischen Union gibt es 280 oder 283, heute Vormittag habe ich die Zahl genau nachgeguckt, 283 Milliarden Euro an Bargeld. Die gesamte umlaufende Kreditgeldmenge beträgt 11, etwas Billion Euro. Das heißt, das 33-fache an der Bargeldmenge, die tatsächlich umläuft in der Europäischen Union. Das liegt daran, dass auf der Basis einer relativ kleinen Bargeldmasse immer mehr Kreditketten ins Leben gerufen werden können und dadurch sozusagen die umlaufende Kreditmenge um ein Vielfaches größer ist als die Bargeldmenge. Da schon ein Hinweis auf das Problem, was entstehen kann. Das Problem, wenn ich ein Konto habe und einen Zahlungseingang über Kreditgeld kriege, dann bin ich ja im Prinzip berechtigt, mein Konto zu nehmen und aufzulösen und von der Bank zu verlangen, Bargeld her. Wenn das alle täten, wäre sozusagen das gesamte Finanzsystem innerhalb einer Stunde tot, kaputt. Ja? Das System basiert auf der empirischen Tatsache, dass immer nur ein sehr, sehr, sehr kleiner Teil des in der Wirtschaft insgesamt als Geldansprüche umlaufenden Kreditmenge tatsächlich in bar eingelöst wird. Eben weniger als 3%. Ja, auf dieser der empirisch erhärteten Tatsache, dass es so ist, es ist so. Ja, auf dieser Tatsache basiert das. Aber wenn es so ist, heißt das noch längst nicht, dass es immer in jeder Situation auch so sein muss. Es könnte in einer Krise die Situation eintreten, dass die Leute sagen, oh, ob meine Bank morgen noch existiert, das weiß ich nicht, deshalb hebe ich mal heute mein Konto lieber ab und verwandle das Geld in Gar. Siehe, was in Argentinien geschehen ist. Ja, das ist der Bankrun, der Run auf die Banken. Wenn der Run auf die Banken beginnt, können die Banken einfach nur eins tun, die Schalter zuzumachen. Denn das ist nicht möglich, die Ansprüche aller Bankkunden in Bargeld zu befriedigen. Ist schlicht nicht möglich, jedenfalls nicht in einer Stunde. Wir kommen dann hinterher noch darauf, wie es vielleicht dann eben doch möglich wäre. Das soll ja auch nur schon mal ein Vorgriff sein, ein Verweis auf ein Problem, was sich hier darstellt. Also das Kreditsystem ist im Grunde so etwas wie eine umgekehrte Pyramide auf einer sehr schmalen Spitze von Bargeld baut sich ein riesiges System von Kreditgeld auf, was normalerweise eben auch funktioniert. Was normalerweise funktioniert, indem damit Zahlungsvorgänge getätigt werden, Ansprüche befriedigt werden, Kredite gegeben und zurückgezahlt werden. Das ist normalerweise kein großes Problem, aber es ist eine große Verwundbarkeit in diesem System drin, bitte. Nein, es ist nicht unendlich ausweitbar. Hier hat die Zentralbank, meint sie jedenfalls, und das ist wohl auch in gewissem Maße immer noch so, ein Wörtchen mitzureden im Wesentlichen, weil die Zentralbank, ich sagte das am Anfang, hat ja den Anspruch, die Gesamtmenge des Geldes zu kontrollieren. Und damit ist nicht nur die Gesamtmenge an Bargeld, das kann sie drucken, da druckt sie halt nicht, sondern auch die Gesamtmenge an Kredit, an umlaufender Geldmenge zu kontrollieren. Und das tut sie, indem sie den Banken bestimmte Vorschriften macht, welchen Teil ihres Bargeldes sie unverzinslich als Reserve bei der Zentralbank zurückzulegen haben. Und sie tut es, indem sie sagt, indem es Bestimmungen gibt, nur bis so und so viel des 12-fachen des Eigenkapitals, was Banken haben, dürfen als Kredit ausgeliehen werden. Insofern gibt es da Grenzen, die sind elastisch, sie sind mit in offenen Kapitalmärkten dann zum Teil auch umgehbar, wenn man sich Geld, was man nicht von innen kriegt, möglicherweise von außen kriegen kann. Aber im Prinzip gibt es eine Kontrolle darüber. Und die zweite Grenze, ihre Konten und Guthaben als Bargeld abheben, das steht dann nicht mehr zur Kredit, als Basis für die Kreditvergabe zur Verfügung, oder ob Sie 3% abheben. Wenn die Bargeldabhebungsquote, wenn die steigt, dann sinkt die Fähigkeit der Banken, auf der Basis des Geldes, was sie haben, zusätzliche Kredite auszugeben, weil davon ausgegangen wird, jeder Kredit, der irgendwo ankommt, als Konto, davon hebt der Kontoinhaber einen bestimmten Betrag ab. Und je kleiner dieser Betrag ist, je größer ist der Betrag, der übrig bleibt und als Grundlage für eine Kreditvergabe gelten kann. Jetzt war hier noch eine, Sie hatten noch eine. Das habe ich erledigt.
Gut. Ich wollte noch fragen, das Kreditgeld, kann man das als Schulden bezeichnen oder hat das damit nichts zu tun?
Ja, Kredit ist immer eine Schuld.
Also dann sind das ganze Viralgeld sind praktisch die Schulden der Volkswirtschaft.
Die Schulden, oder man kann sagen, das Vermögen der Volkswirtschaft. Ja? Also beim Kredit ist immer einer, der ist sozusagen der Gläubiger und der andere ist der Schuldner. Insofern, es ist ein auf Schulden basiertes System. Aber also, da sollten wir uns hüten, da jetzt schon also moralisch oder darin sozusagen eine Verrottetheit des Systems zu legen. Ohne ein Kreditsystem funktioniert keine vernünftige Ökonomie, denn jede Neuerung, jedes neue Unternehmen, jede Investition wird in der Regel nicht nur aus Gewinnen, sondern eben auch aus Krediten finanziert, die sozusagen ein Anspruch auf die Zukunft, auf zukünftige Erträge sind, aus denen der Kredit dann zurückgezahlt wird. Das war das zweite Element. Also erstens das Geldsystem, zweitens Geldsystem ist im Wesentlichen Kreditsystem, diese Pyramide, was schon Andeutungen über die Verwundbarkeit macht. Und drittens das Finanzierungssystem. Ich gehe davon aus, dass alle, wir nennen das auch wieder in dem Kauderwelsch Wirtschaftssubjekte, da gibt es drei Gruppen, Haushalte, Unternehmen und Regierungen in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, Ausgaben tätigen und oft Ausgaben tätigen wollen, für die sie das Geld nicht haben. Also eben der typische Fall, ein Unternehmen will eine Investition, will eine neue Fabrik bauen, hat aber dafür nicht genügend Gewinnrücklagen gebildet, muss sich also Geld leihen. Das ist eine externe Finanzierung. Oder ein Haushalt will sich ein neues Auto kaufen und nimmt dafür einen Kredit auf. Oder der Staat, die Staatsausgaben steigen stärker als die Steuern. Der Staat muss Schulden machen. Es gibt zwei Gruppen von Finanzierung. Wenn ich da nur ganz kurz rein, so reicht das schon. Finanzierung. Ich muss dann auch gar nicht mehr anfangen. Finanzierung, da gibt es erstens die interne Finanzierung. Das ist also, wenn ich mir etwas von meinem Geld, von meinem Lohn und von meinem Gehalt sozusagen kaufe, dann ist das eine interne Finanzierung. Wenn ein Unternehmen sich etwas aus seinen Gewinnen kauft, dann, oder eine Investition tatsächlich mit Gewinnen finanziert, dann ist das eine interne Investition. Und wenn der Staat seine Ausgaben voll aus Steuern deckt, dann ist das eine interne Finanzierung. Dann ist sozusagen die Ausgabe, die da getätigt wird, unmittelbar durch die vorhergegangene Einnahme gedeckt. Kein Problem. Davon reden wir nicht. Wir reden von einer externen Finanzierung. Und externe Finanzierung, da gibt es drei Arten von. Die erste externe Finanzierung, das ist der Bankkredit. Noch 10 cm, so. Das ist der Bankkredit. Die zweite, das ist sozusagen die Aktienausgabe. Und die dritte ist die Auflage von Anleihen. So, jetzt noch hier noch ein kleines Systemchen. Darf ich hier noch, dann ist es aber auch Schluss. Ja. Diese drei Systeme will ich in drei kleinen Bildchen verdeutlichen. Beim Bankkredit haben wir folgende Situation. Wir haben hier, wenn wir das volkswirtschaftlich sehen, haben wir hier den Sektor der Wirtschaftssubjekte, die Geld übrig haben, was sie im Augenblick nicht brauchen. Das sind die Sparer. Geld, das im Augenblick nicht gebraucht wird, wird gespart. Das ist der Sektor der Sparer, oder der Überschusssektor in der Volkswirtschaftslehre. Und hier sind Wirtschaftssubjekte in der Regel Unternehmen, aber zum Teil eben auch Haushalte oder auch der Staat, die Geld brauchen, was sie im Augenblick nicht haben. Das ist der Defizitsektor, der investieren will. Und dass die sinnvolle Funktion eines Finanzsystems besteht darin, sozusagen die Transportleistung von den Sparern zu den Investoren, zum Defizitsektor zu bringen. Und da kommt dann normalerweise die Bank dazwischen. Die Sparer bringen ihr Geld zur Bank, dann ist für diese der Sache erledigt. Und die Banken geben und das Geld an die Investoren oder an den Defizitsektor, also vielleicht mal besser, um in der volkswirtschaftlichen Zusammenhang zu sagen, an die Investoren. Ja, damit ist, das sind zwei unterschiedliche Geschäftsvorgänge. Zweimal werden Schuldverhältnisse hergestellt, einmal zwischen dem Sparer und der Bank. Der Sparer ist Gläubiger der Bank, wenn er ein Konto bei der Bank unterhält. Und zum anderen ist die Bank Gläubiger des Unternehmens oder der Regierung oder des Haushaltes, dem sie das Geld gegeben hat. Das ist die traditionelle Art der Finanzierung. Das ist eine volkswirtschaftlich überaus sinnvolle Sache. Also da braucht man nicht gleich jetzt links zu kommen und sagen, das darf eigentlich gar nicht sein mit den Banken oder so etwas. Das ist sinnvoll, dass hier eine solche Transport- und Intermediation, heißt das auch Vermittlungsfunktion, deshalb heißt das auch Intermediationssystem, dieses System gemacht wird. Dann gibt es aber ein anderes System, das besteht darin, dass der Sparer unmittelbar selber an den Investor rangeht. Das ist beispielsweise dann das der Fall, wenn ich eine Aktie von Siemens kaufe, sozusagen, und zwar eine neue Aktie von Siemens kaufe. Wenn Siemens sagt, wir brauchen Geld, eine Zeitungsanzeige macht und sagt, wir werden am 15. August 2002 werden wir 10 Millionen neues Kapital ausgeben, wer möchte es haben? Es läuft natürlich ein bisschen dann trotzdem noch über Banken und Börsen und ich mich entschließe und sage, ich habe 1.000 Euro übrig und kaufe eine Siemens-Aktie. Dann, wenn dieser Akt ist ein Finanzierungsakt für Siemens. Siemens kriegt Geld von mir und ich werde Eigentümer von Siemens. Damit sozusagen bin ich, Miteigentümer, gut. das ist ein Finanzierungsprozess. Ja, da fließt Geld von mir zu Siemens. Ja, dann, und, das, also für, und dafür fließt eine Aktie von Siemens zu mir. Normalerweise geht das dann trotzdem noch über meine Hausbank und über die Börse, aber das sind Durchlaufinstitutionen. Ja. Hinterher besteht ein unmittelbares Eigentumsverhältnis zwischen mir und Siemens. Ich bin Miteigentümer bei Siemens, habe mein Geld nach Siemens gebracht. Es gibt ein drittes und dies ist jetzt das, eigentlich das aktuellste Verhältnis. Da bringt der Sparer sein Geld in sogenannten institutionellen Investoren, das sind im Wesentlichen Investmentfonds und Pensionsfonds, kauft Investmentfondsanteile. Er wird also sozusagen Miteigentümer eines Unternehmens, dessen einzige Funktion es ist, sozusagen wieder Eigentümer von Schuldtiteln von anderen Unternehmen zu werden oder Miteigentümer von anderen Unternehmen zu werden. Das ist institutioneller Investor und das ist der Defizitsektor. Hier haben wir jetzt zwei Marktsysteme, zwei Marktprozesse. Ich kaufe einen Investmentfondsanteil, damit bin ich Eigentümer eines Investmentfondsanteils. Dieser Investmentfonds wird gemanagt von einem Fondsmanager und dieser Fondsmanager verwaltet jetzt ein großes Vermögen. Der verwaltet nicht nur meine 1.000 Euro, sondern 10.000 andere 1.000 Euro oder 100.000. Ja, und hat auf diese Weise ein riesiges Vermögen, was er hier anlegt, ja, was hier gesammelt ist in diesen Fonds. Und diese Fonds werden dann geballt angelegt an den Finanzmärkten. Dafür werden dann Aktien gekauft oder eben auch Anleihen gekauft. Ich habe die Anleihen, habe ich jetzt noch nicht genannt, das ist dasselbe wie hier. Man gibt keine Aktien aus, sondern ein Unternehmen, Siemens, legt Anleihen auf, das heißt, schreibt einen Schuldschein auf. Ich, Siemens, wir, Siemens, schulden dem Herrn Hufschmidt 1.000 Euro, ja, gezeichnet Siemens. Das ist eine Anleihe, dann ein Schuldschein. Und wenn das sozusagen standardisiert über die Börse geht, dann ist das ein Anleihegeschäft. Das ist aber das im Prinzip dasselbe, nur ist man hinterher nicht Miteigentümer, sondern Gläubiger von Siemens, unmittelbar dieses Geschäft hier über die institutionellen Anleger sind im Grunde zweimal dieses Geschäft. Einmal werde ich Eigentümer eines Investmentfonds und zum Zweiten wird der Investmentfonds oder die Anlagegesellschaft, die den Investmentfonds verwaltet, wird Eigentümer oder Gläubiger von Unternehmen oder auch Regierungen. Das sind aber Prozesse, die nicht mit Kreditvergabe verbunden sind, sondern die mit Kauf und Verkauf verbunden sind. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Das erste System nennt man das bankbasierte System. Da bestehen eben zwischen der Bank und zwischen dem Schuldner, also der rechten Seite jetzt hier, bestehen Kreditbeziehungen, die relativ schwer aufzulösen sind, die auch nicht verkauft werden können, sondern die eigentlich bis zum Ende des Kredites zwischen den beiden bestehen. Wesentliches Kreditsystem ist und dass ein Finanzierungssystem so funktioniert und dass es zwei Arten von Finanzierungssystemen nämlich ein. Ja. Gut, dann gehen wir auch gleich zu diesem zweiten, Punkt über Struktur und Funktionsmerkmale moderner Finanzsysteme. Das sind drei Unterpunkte.